Dann bitte ich Sie alle, Platz zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vorlesung Personal und Organisation. Schon die von hinten gerechnet drittletzte Veranstaltung. Das heißt, wir nähern uns in Riesenschritten dem Semesterende und insbesondere für Sie auch interessant den Prüfungen. Also das ist gar nicht mehr so lange hin. Haben jetzt noch diese zwei inhaltlichen Veranstaltungen heute. Heute Thema Personalmanagement oder Personalmanagementstrategien, insbesondere aber auch Ansätze des operativen Personalmanagements, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Nächstes Mal noch ein weiteres inhaltliches Thema, soziale Verantwortung von Organisationen, Corporate Social Responsibility. Und das ist es dann auch schon mit den inhaltlichen Inputs. In der übernächsten Veranstaltung gibt es diese Fragestunde, die hatte ich jetzt schon mehrmals angekündigt. Da nochmal der Hinweis, dass Sie daran denken, Ihre Fragen einzureichen, und zwar bei Ihren Tutoren. Ich habe jetzt heute mal so rumgefragt bei den Tutoren, da ist noch nicht so viel angekommen. Also das ist eine Chance für Sie, nutzen Sie die bitte. Da wird nur das behandelt, was Sie auch gefragt haben. Wenn da von Ihnen quasi keine Fragen kommen, wird da auch wenig sozusagen durchgenommen in dieser Fragestunde. Wichtig ist, habe ich auch nochmal als Rückmeldung gekriegt, wenn Sie diese Fragen stellen, bitte stellen Sie die wirklich konkret. Also manche haben es geschrieben, einfach Folie 22, Vorlesung 5 oder so weiter. Das ist nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen konkrete Fragen. Die können ruhig ein bisschen freiter sein, zum Beispiel erklären Sie Konzept XY nochmal, das habe ich in dem Bereich nicht verstanden, aber bitte konkrete Fragen stellen. Also, dran denken, bis nächste Woche Mittwoch diese Fragen bei Ihren Tutoren bitte per Mail einreichen. Zweiter organisatorischer Hinweis, heute das Tutorat direkt im Anschluss hier dran beim den Herrn Kilian Hampel, der ist heute leider nicht da. Das fällt deshalb diese Woche aus, deshalb möchte ich bitten, diejenigen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die in dem Tutorat sind, sich auf andere aufzuteilen. Ich habe Ihnen das hier nochmal angeworfen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Also nochmal jetzt gleich im Anschluss an die Veranstaltung um 17 Uhr oder 17.15 Uhr, das findet heute nicht statt. Gut, jetzt steigen wir aber ein. Unsere Vorlesungsstruktur sehen wir hier oben, Vorlesung 12, da sind wir heute schon angekommen. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin oder auch fast schon am Ende in diesem Bereich Organisation an der Spitze der Pyramide. Also nochmal kurze Rekapitulation, was haben wir letztes Mal behandelt? Letztes Mal haben wir uns mit dem Thema Kultur beschäftigt. Erstmal erinnern Sie sich hoffentlich noch diese verschiedenen Aspekte von nationaler Kultur, interkulturelle Unterschiede, wo insbesondere so multinationale Konzerne von betroffen sind. Da haben wir uns die Studie von dem Herrn Hofstede angeguckt, die da diese Differenzierung gemacht hat nach diesen interkulturellen Unterschieden. Praxisanwendungen sind zum Beispiel Unternehmenszusammenschlüsse aus verschiedenen Ländern. Da ist das zu berücksichtigen, dass es da schon teilweise massive Unterschiede in den Wertvorstellungen, Einstellungen der Mitarbeiter oder auch der ganzen Organisation geben kann. Dann hatten wir geguckt, Organisation als Ganze, was zeichnet eine Kultur aus? Also sozusagen oberhalb der Oberfläche von so einem Eisberg, ganz oben drauf, da haben wir die Artefakte, durch die so eine Kultur sich auszeichnet. Das sind so formale Sachen, wie zum Beispiel ein Dresscode oder die Organisationsstruktur. Darunter liegend sind aber die viel entscheidenderen Sachen, die man auch beeinflussen muss, insbesondere wenn man eine Kultur verändern will. Das sind Wertvorstellungen der Mitarbeiter, geteilte und insbesondere auch Einstellungen, Werte und so weiter. Da haben wir am Ende gesehen, so eine Kultur zu verändern, das ist wahrscheinlich ziemlich anspruchsvoll, wenn man das proaktiv machen will. Wenn man jetzt zum Beispiel zu einer innovativen Kultur will, von einer eher sozusagen verkrusteten hierarchischen Struktur, ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und haben wir ein paar Ansätze kennengelernt, wie man sowas machen will, kann. Heute gehen wir jetzt einen Schritt weiter und gucken uns sozusagen so ein Überkonzept an, und zwar das Konzept des Personalmanagements an sich. Werden Sie denken, das haben wir doch eigentlich immer schon gemacht. Das ist auch so viel an vielen Ansatzpunkten, insbesondere zum Beispiel hier auf der Individualebene, Lerntheorien, Motivationstheorien, wie motiviere ich Leute, welche Anreizsysteme setze ich. Das sind natürlich auch Themen, die im Personalmanagement schon drin sind. Da haben wir uns die aber eher von so einer individuellen Perspektive angeguckt. Heute wollen wir jetzt sozusagen nochmal aus der Organisationsperspektive gucken, was ist überhaupt die Rolle des Personalmanagements in so einer Organisation? Welche Rolle nimmt das ein, welche Handlungsfelder gibt es da und welche Ansätze, die man da berücksichtigen sollte, in so einem Prozess des Personalmanagements sollte man da berücksichtigen. Bevor wir das aber jetzt gleich machen, wie immer die Wiederholungsfrage erstmal fürs letzte Mal, das ist heute, glaube ich, nur eine Frage. Also gehen Sie mal wieder zu Ihrem Computer oder Ihrem Handy oder Ihrem Tablet und gehen Sie auf die bekannte Seite response.cc Und der Code für heute lautet 651213. 651213. Und da kommen wir zur folgenden Frage, die sich mit diesem Thema beschäftigt: Soziationsstrategien zur Veränderung der Organisationskultur. Also die Frage lautet: Sie arbeiten in einem Startup-Unternehmen in der Werbebranche und sind für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter zuständig. Die oberste Prämisse ist, eine sehr hohe Diversität in der Belegschaft zu erzielen. Welche der unterschiedlichen Sozialisationsmaßnahmen halten Sie dafür als geeignet? Eine 3-Punkte-Frage, Mehrfachnennung. Also, erstens Mentoring-Programme, das heißt, jedem neuen Mitarbeiter steht ein Mitarbeiter der Organisation zur Verfügung, der diesen in die Organisation integriert. Zweite Möglichkeit, Onboarding-Prozesse, in denen die neuen Mitarbeiter die Unternehmenskultur in Workshops näher gebracht wird. Dritte Möglichkeit, die Betonung der Individualität der neuen Mitarbeiter und der explizite Verzicht auf Rollenvorbilder in der Organisation. Viertens, keinerlei initiierte Sozialisationsmaßnahmen. Die Mitarbeiter sollen sich komplett eigenständig in der Organisation einfinden. Was würden Sie empfehlen der Organisation, wenn die eine möglichst hohe Diversität aufrechterhalten will? Kurz überlegen. Müssen mindestens 2 Antworten angekreuzt werden, wie gehabt, wenn es eine Mehrfachnennung ist. Könnte auch sein, dass alle richtig sind. Kurz überlegen, da versuche ich das hier schon mal zu öffnen. So, da sehen wir das schon mal, was Sie da angekreuzt haben. Also nochmal die Frage, welche Sozialisationsprozesse oder welche Prozesse würden Sie empfehlen, wenn Sie eine hohe Diversität aufrechterhalten wollen? Also, erste Antwortmöglichkeit, Mentoring-Programme. Das heißt, jedem neuen Mitarbeiter steht so ein Mentor zur Verfügung. Haben 28% angekreuzt, also fast ein Drittel derjenigen, die mitgemacht haben. Das ist nicht richtig, weil das verhindert ja eher, dass Diversität noch aufrechterhalten wird. Wenn wir solche Mentoring-Programme haben, dann haben wir eher eine enge Sozialisation hin auf die Organisationskultur hin. Das heißt, gerade das, was wir hier vermeiden wollen. Das heißt, Mentoring-Programme mache ich, wenn ich Leute möglichst schnell an die Organisationskultur heranführen will und wenn ich die möglichst homogen und einheitlich haben will von ihrer Einstellung her. Genauso ist es beim Thema 2, Onboarding-Prozesse. Das waren nochmal solche systematischen Programme, wenn die neu dazukommen. Es gibt da zum Beispiel einen Workshop, wo alle, die neu in dem Monat angefangen haben, in Unternehmen zusammengezogen werden, zum Beispiel alle Trainees und alle neuen Nachwuchsführungskräfte, und die werden da sehr stark sozialisiert, indem zum Beispiel die Geschichte des Unternehmens nahegebracht wird, die Leitbilder, die Werte, die Vision, die Mission. Auch das mache ich eher, wenn ich eine starke Kultur haben will und eine geringe Diversität. Das heißt, auch die Antwort wäre nicht angekreuzt gewesen, wurde aber von 34% angekreuzt. Vierte Antwort, die Betonung der Individualität der neuen Mitarbeiter und expliziter Verzicht auf Rollenvorbilder in der Organisation. Das haben 90% angekreuzt und das hätte auch angekreuzt werden sollen. Bedeutet, wir wollen hier sozusagen eher darauf abstellen, was hast du als Individuum für Stärken, für Kompetenzen und wie wollen wir die für die Organisation nutzen. Rollenvorbilder, diese Mentoring-Programme, das sollte man eher verhindern. Also das ist auch richtig. Und viertens, keinerlei initiierten Sozialisationsmaßnahmen. Die Mitarbeiter sollen sich komplett eigenständig in Organisation einfinden. Auch das ist eher zu empfehlen und deshalb auch richtig. Also hier die letzten beiden hätten angekreuzt werden müssen, um hier die volle Punktzahl zu bekommen. Gut, soweit zu diesen Sozialisationsprogrammen, die, wie gesagt, nochmal dafür da sind, um aktiv auch Kultur vielleicht zu verändern, indem ich die niedrig halten, indem ich die wenig strukturiert mache. Kultur zu verändern, indem ich die wenig strukturiert mache, wenn ich da sozusagen die Leute mit ihren Einstellungen, mit ihren Wertvorstellungen reinbringen will, die sollen was verändern, die sollen was in Frage stellen. Wenn ich die stark mache, stärke ich sozusagen eher die Kultur in meiner Organisation. Beides kann ich als Zielvorstellung haben, je nach Veränderungsziel, was ich mit meiner Organisation habe. Vielleicht will ich gerade eine Organisation, eine Kultur stärken, dann sozialisiere ich die Leute stark. Vielleicht will ich gerade dieses in Frage stellen, Diversität, Vielfalt reinbringen, dann halte ich das eher niedrig. Gut, jetzt wie gesagt, heute Personalmanagement, also auch solche Sozialisationsprogramme, das wäre sicher was, was auch erstmal vom Personalmanagement durchgeführt werde. Das heißt, die operative Umsetzung, das wäre sicher auch etwas, womit die Personalabteilung betreut ist. Was Sie jetzt heute wissen sollen, wenn wir die Veranstaltung durch haben und auch nächste Woche die Tutorate, wissen Sie, Was ist überhaupt die Rolle des Personalmanagements? Welche Funktion hat das? Und kennen vor allen Dingen drei zentrale Konzepte, Bereiche: Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung. Das sind sozusagen die drei Steps, die wir heute durchgehen wollen. Noch einen vierten eigentlich, auch Personalbindung. Aber das sind sozusagen die drei bis vier operativen Bereiche, wo das Personalmanagement tätig ist. Insofern auch für Sie, wahrscheinlich für viele relevant, weil das wissen wir auch aus den Absolventenbefragungen, viele von Ihnen werden wahrscheinlich später mal im Personalmanagement arbeiten. Also es ist schon eine beträchtliche Anzahl hier unserer Absolventen. Wenn die später mal in einem Unternehmen einsteigen, arbeiten die auch im Bereich des Personalmanagements. Deshalb auch, denke ich, für viele von Ihnen hier mit einer hohen Relevanz, was wir heute hier behandeln werden. Wie immer, Einstiegsliteratur finden Sie im Robinson-Judge-Buch, hier unten noch ein paar weitergehende wissenschaftliche Artikel. Hier vorne hatte ich vorhin eine Frage, vielleicht auch ganz interessant für andere Leute. Ein fachfremder Kommilitone, der sich das vielleicht auch nur als Interesse anhört, weiß nicht, ob er auch eine Klausur schreibt, aber auch für andere, die denken, ich habe jetzt immer diese Überblicksliteratur und dann habe ich gleich hier diese sehr wissenschaftlichen Artikel. Was sind denn noch andere Quellen, die ich nutzen kann, wenn ich mich in diesem Themenbereich noch so ein bisschen weiterbilden und informieren möchte, auch über die Vorlesung hinaus? Insbesondere aus so einer Praxisperspektive würde ich Ihnen zwei Quellen da empfehlen. Das ist einmal der Harvard Business Manager und das Harvard Business Review als englischsprachiges Pendant. Das sind praxisorientierte Zeitschriften, die Sie auch in der Buchhandlung, auch an Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter kriegen, die auch viele Führungskräfte lesen, wo neue wissenschaftliche Konzepte aus der Managementforschung praxisnah zusammengefasst werden. Also für diejenigen insbesondere, die das vielleicht eher aus einer Praxisperspektive interessiert, die jetzt hier mit der wissenschaftlichen Arbeit in dem Bereich aufhören, das sind zwei Empfehlungen, Harvard Business Manager und Harvard Business Review. Gut, so ein bisschen detaillierter die Agenda. Erstmal gucken, was ist überhaupt Personalmanagement, wie eben definitorische Grundlage schaffen. Dann gehen wir durch diese Handlungsfelder durch, Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalbewertung und Personalbindung. Und dann fassen wir zusammen und diskutieren da auch ein bisschen drüber. Gut, also Personalmanagement, warum machen wir das überhaupt? Hier zum Einstieg für Sie ein Zitat, Jim Collins, ganz berühmter Autor auch, Good to be Great, ganz berühmtes Praktikerbuch zum Management, Riesenbestseller, der hat mal gesagt, a company should limit its growth based on the ability to attract enough and of the right people. Great vision without great people is irrelevant. Also, viele Organisationen, insbesondere heutzutage, sind eigentlich dadurch begrenzt, was sie für Kompetenzen von ihren Mitarbeitern haben. Insbesondere, wenn man daran denkt, hatten wir schon öfters besprochen, sowas wie Professional Service Firms, das heißt Unternehmen, die rein von den Leistungen und den Kompetenzen ihrer Mitarbeiter abhängig sind. Also was könnte das sein? Irgendwelche Beratungsunternehmen, die Beratungsleistungen erbringen oder im Investmentbanking, Banken, aber vielleicht auch nicht Regierungsorganisationen. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich keine Produktionsstätten haben, wo der Faktor Produktion jetzt keine große Rolle spielt, sondern die rein von den Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter abhängig sind. Das heißt, diese Unternehmen sind davon zentral abhängig, dass sie die richtigen Leute rekrutieren, im Unternehmen entwickeln und später auch die Top-Performer, die Leistungsträger an die Organisation binden, dass sie nicht wieder weggehen. Wenn das nicht funktioniert, sind solche Organisationen sehr schnell auch in ihrer Überlebensfähigkeit bedroht. Das heißt, sie müssen da sehr, sehr stark darauf achten, dass dieses Personalmanagement funktioniert. Das ist jetzt aber vielen Organisationen gar nicht so bewusst. Vielleicht haben einige von Ihnen auch schon mal so in der Praxis gearbeitet, vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht oder eine Werkstudententätigkeit oder wie auch immer, vielleicht auch wirklich schon Berufserfahrung. Die haben vielleicht schon mal mitbekommen, so Personalabteilungen in vielen Organisationen, das hat jetzt nicht so das beste Image. Das heißt, das wird so verstanden, zumindest Stereotyp, oh, das sind ja eher so die Administrativen, die machen die Verwaltung, die bremsen eher unsere Prozesse. Wenn sie mal was machen sollen, zum Beispiel einen Vertrag ausstellen, irgendwelche Lohnbuchhaltung machen, die Bonus ausschütten, dann funktioniert das nicht so richtig. Das heißt, die haben nicht so ein besonders tolles Image häufig in der Organisation. Zumindest Stereotyp. Wir wissen aber aus empirischer Forschung, und das ist sehr gut, dass Personalmanagement schon eine hohe Relevanz hat. Das heißt, viele dieser Faktoren, mit denen wir uns hier auch schon auseinandergesetzt haben, das heißt, die weichen Faktoren des Management, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie stelle ich vielleicht auch die richtigen ein und noch eine Vielzahl von anderer Faktoren, die haben eine Wirkung auf die Leistungsfähigkeit von Organisationen. Das ist zum Beispiel zusammengefasst in dem Ansatz der High Performance Work Systems. Das ist ein empirischer Ansatz, der hat sich so seit Mitte der 90er Jahre entwickelt und der hat geguckt, ganze Bündel von solchen Personalmanagement Maßnahmen, so nennt man das, Bundles of HR Management auf Englisch. Wie wirken die denn zusammen und wie wirken die insbesondere auf das Entstehen von solchen Klimata, positive zum Beispiel Motivationsklimata, positive Einstellung der Mitarbeiter, aber insbesondere auch auf die Performance von Organisationen. Die haben dann zum Beispiel hier geguckt, eine ziemliche Bandbreite von solchen Maßnahmen, also Sachen, die wir uns heute angucken, zum Beispiel Personalauswahl, Personalentwicklung, aber auch Sachen, die wir schon an anderer Stelle gesprochen haben, zum Beispiel wie eine positive Firmenkultur, dass die Mitarbeiter denken, sie können irgendwie partizipieren, sie können mitarbeiten, dass es transparente Kommunikationssysteme gibt und dass es irgendwie ein organisationales Design gibt, dass das auch alles unterstützt. Also alles dies zusammen, was die Organisation so gestalten kann an weichen Faktoren, die auf die Mitarbeiter bezogen sind, das zusammengenommen hat eine positive Wirkung. Das führt insbesondere zu einer hohen Produktivität der Mitarbeiter und führt auch zu einer höheren Performance der gesamten Organisation, zumindest in den Studien, die wir hier vorliegen haben. Das heißt, was hier gezeigt worden können in verschiedenen Studien, auch in Meta-Analysen, also in solchen Studien, die verschiedenen Studien zusammenfassen, hatten wir auch schon öfters, das erhöht zum Beispiel die Produktivität, das erhöht den Shareholder-Value, das heißt, die Anteilseigner profitieren davon, der Marktwert der einzelnen Mitarbeiter geht los und insgesamt die Profitabilität steigt an. Das heißt, irgendwie sich ums Personalmanagement zu kümmern, das positiv zu gestalten, zumindest im Durchschnitt in dieser Studien hat das eine positive Wirkung. Das heißt, erstmal hier auch von so einer empirischen Perspektive, es könnte schon sinnvoll sein für Organisationen, sich mit dieser Thematik systematisch zu beschäftigen und auch zu identifizieren, was sind denn meine Personalmanagement-Praktiken, die irgendwie gut funktionieren, was sind vielleicht auch die, die nicht so gut funktionieren. Anderer wichtige definitorische Eingrenzung ist noch zu unterscheiden zwischen Personalmanagement, das sozusagen auf eine operative Tätigkeit ausgerichtet ist und solches, das auf eine strategische Tätigkeit ausgerichtet ist. Also klassisch Verständnis vom Personalmanagement in Organisationen, das war, was ich eben so stereotyp von gesprochen habe, wie das viele verstehen, das ist einfach Operation. Das heißt, mit der Strategie so einer ganzen Organisation, wo wollen wir uns hin, welche Ziele haben wir, hat das erstmal nichts zu tun. Die müssen eigentlich nur umsetzen, was von oben vorgeschrieben wird. Also der CEO sagt mir, wir wollen vielleicht jetzt in einen neuen Markt gehen. Da muss das Personalmanagement, zum Beispiel in den USA, neue Leute rekrutieren, muss sich da mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, muss gucken, welche Lohnnebenkosten da zu zahlen sind. Wenn es nicht so gut läuft, muss es vielleicht Leute entlassen. Aber alles ist reine operative Umsetzung dessen, was von oben vorgegeben wird. Das heißt, das Personalmanagement hat eine operative Funktion, die ist schon wichtig, aber es hat nichts mit der strategischen Ausrichtung der Organisation zu tun. Es ist einfach ein einzelner Unternehmensbereich, der den anderen zuarbeitet, wenn wir es auch in so einer Gesamtorganisation uns angucken. Also ein einzelner Funktionalbereich, eine Funktion, vielleicht auch nur eine Stabsstelle in manchen Bereichen, weil die das gar nicht als Funktion wahrnehmen, wenn wir das von der Organisationsstruktur her betrachten, die den anderen Bereichen zuarbeitet. Das ist so die klassische Vorstellung, operative Umsetzung von dem, was oben vorgegeben wird. Schon wichtig, aber jetzt nicht so hochgradig relevant. Die andere ist Personalmanagement auch als ein strategischer Faktor in den Organisationen. Das heißt, wenn wir unsere Strategie ändern und sogar vielleicht etwas Existenzsichernderes machen, wenn wir jetzt von zum Beispiel, wie wir es im Thema Change Management gesehen haben, zum Beispiel bei diesen Fotounternehmen, wenn wir jetzt von der Pleite bedroht sind, weil unser Businessmodell wegbricht. Wir können quasi mit dieser analogen Fotografie, Kodak oder Fujifilm, können wir nichts mehr verdienen. Wir wollen es in eine andere Richtung entwickeln. Wir wollen jetzt zum Beispiel bei dieser Fuji-Beispiel, wollen wir in den Bereich jetzt Pharmaunternehmen gehen, vielleicht auch Nanotechnologie und so weiter. Das heißt, bei dieser Entscheidung, diese neue Strategie zu machen, so ein Change, so eine Veränderung zu machen, ist das Personalmanagement als strategischer Player, als strategischer Organisationsteil mit dabei. Das heißt, wir können eigentlich ja gar nicht in diese Richtung gehen, wenn wir nicht die richtigen Kompetenzen in unser Unternehmen so holen. Wir haben vielleicht schon ein paar Leute, die sich damit auskennen, Biotechnologie, Pharma und so weiter, aber klassisch waren wir ja im Fotogeschäft. Das heißt, wir müssen strategisch rekrutieren, wir müssen auch gucken, dass wir unsere strategische Ausrichtung, wir wollen in diese neuen Marktbereiche reingehen, mit unserer Personalstrategie in Einklang bringen. Das heißt, wir müssen vielleicht ganz anders rekrutieren und wir müssen auch andere Kompetenzen in unserem Unternehmen erzeugen. Das heißt, wir müssen anders auch Personalentwicklung betreiben, als wir es bisher gemacht haben, weil wir unsere Leute auch intern anders ausbilden müssen. Das ist die Vorstellung, Personalmanagement nicht nur als eine operative Umsetzung der Planung, sondern als Teil der Planung, als Teil der Strategie. Das ist, wie sich zumindest dann in fortschrittlichen Unternehmen auch heute Personalmanager verstehen und ist ja auch meistens so, wenn Sie das schon mal gesehen haben, dann angucken, Auch im Vorstandsbereich, zum Beispiel vom großen DAX-Konzern, haben wir eigentlich in fast allen Vorständen auch einen Personalvorstand dabei, der an der strategischen Weichungsstellung, an der strategischen Rahmensetzung entscheidend mit beteiligt ist. Das ist für viele Unternehmen wichtig, aber insbesondere ist das wichtig für diese Unternehmen, die rein in ihrer Produktivität von den Mitarbeitern abhängig sind, die ich eben angesprochen habe, zum Beispiel diese Professional Service Firms. Gut, welche Rolle kommt jetzt trotzdem in der Umsetzung des Personalmanagements zu? Die drei wichtigsten Bereiche des operativen Personalmanagements, das sind einmal die Personalgewinnung. Also erstmal gucken, welchen Bedarf haben wir überhaupt an Personal, welche Kompetenzen brauchen wir überhaupt, wo sind wir gut aufgestellt, was müssen wir im nächsten Jahr, in den nächsten zwei, in den nächsten drei, vielleicht auch in den nächsten fünf Jahren rekrutieren, wo gehen vielleicht auch Leute in Rente, wo wollen wir vielleicht neue Bereiche aufbauen, wo wollen wir vielleicht aber auch Bereiche abbauen. Das heißt, es findet eine strategische Planung statt, welches Personal brauchen wir. Da versuchen wir entsprechend die Leute zu rekrutieren und auch zu selektieren, eventuell auch Leute vielleicht freizusetzen, die schon da sind, aber insbesondere neue Leute zu selektieren. Das ist die Kernaufgabe. Besonders dann Bereiche in der Organisation auch zu unterstützen. Zweiter Bereich, Personalentwicklung. Das ist vielleicht, wenn wir auch denken, wo viele von Ihnen vielleicht später arbeiten würden, das ist auch ein beliebter Arbeitsbereich. Das heißt, wie kann ich Kompetenzen, die ich in der Organisation habe, weiter fördern und entwickeln? Insbesondere, wenn ich jetzt auch dran denke, ich muss in neue Märkte gehen, ich muss zu neuen Produkten hingehen, wie kann ich dieses fördern? Schließlich dann Bindung, auch ganz wichtiges Thema. Insbesondere haben wir heute sowas auch in Deutschland, aber auch in anderen Bereichen. Das nennt sich War for Talent. Das ist eine tolle Sache für Sie insbesondere. Arbeitskräfte, gut qualifizierte Arbeitskräfte werden immer knapper in vielen westlichen Gesellschaften, insbesondere auch hier in Deutschland. Das heißt, die Unternehmen müssen sich sehr viel mehr anstrengen, nicht nur hier zu rekrutieren, sondern auch die besten Leute bei sich in der Organisation zu halten. Früher haben die vielleicht ein bisschen was mit ihren Financial Incentives gemacht, mit ihren finanziellen Anreizsystemen und sich umsonst um die Sachen nicht viel gekümmert, insbesondere sich auch um bisher eher benachteiligte Erwerbspersonengruppen, wie zum Beispiel Frauen, wenn die in Führungspositionen kommen, das war denen früher relativ egal, ob das stattgefunden hat oder nicht, haben sie wahrscheinlich schon heute in der gesellschaftlichen Debatte mitbekommen. Das ist heute ein Riesenthema, dass sich die großen Organisationen nicht nur aus Goodwill darum kümmern müssen, sondern auch aus betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten, weil einfach nicht mehr so ein großes Erwerbspersonenpotenzial vorhanden ist, das man nutzen kann. Das heißt, Bindung, wie schaffe ich es, meine Leute motiviert zu halten und auch dazu anzuregen, nicht die Organisation zu wechseln. Auch ein Riesenthema. Das heißt, mit allen diesen Bereichen und noch eins dazwischen, das ist Personalbewertung, wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen. Also, erstes Thema Personalgewinnung. Wie gesagt, das ist sozusagen die Kernaufgabe des Personalmanagements. Das findet teilweise zentral gesteuert statt oder es wird auch in die verschiedenen Bereiche einer Organisation ausgelagert. Also es gibt Organisationen, da wird die Rekrutierung ganz zentral gesteuert, nur von der Personalabteilung. Aber insbesondere bei wichtigen Rekrutierungsentscheiden haben natürlich die Fachabteilungen auch was mitzureden, insbesondere wenn es zum Beispiel um Führungskräfte geht. Aber Personalgewinnung, das ist erstmal was, und das sehen Sie hier schon was ganz Ähnliches, was wir auch im wissenschaftlichen Bereich haben. Denn was wir hier als Ziel haben, ist möglichst genau zu messen, dass wir unser Ziel erreichen. Nämlich unser Ziel ist es hier, einen Mitarbeiter zu prognostizieren, also über eine Aussage über den zukünftigen Erfolg von einem neuen Mitarbeiter zu treffen. Und diese Arbeitsleistung und dieser Erfolg tritt auch wirklich ein. Das heißt, mein Ziel ist es, hier in diesem oberen Quadranten zu landen. Ich führe irgendwie ein kompliziertes Auswahlverfahren durch, vielleicht ein mehrstufiges, verschiedene Prozessschritte, relativ aufwendig, auch relativ teuer. Und ich rekrutiere dann auch in meinem Trainee-Programm zum Beispiel die richtige Nachwuchsführungskraft, die nachher auch in der Organisation aufsteigt, die sehr erfolgreich ist. Das ist das Ziel, was ich eigentlich erreichen müsste. Es kann aber auch sein, dass ich Fehler begehe bei dieser Prognose, bei dieser Messung, ob dieser Kandidat wirklich die Kapazitäten, die Kompetenzen hat für diesen zusätzlichen Job. Das heißt, ich kann hier falsch positiv, ich kann sagen, ja, ich stelle den ein, das ist mein Kandidat, aufgrund aller Parameter, die ich jetzt hier sehe, die ich mit in Betracht ziehe, ist das mein Trainee, das ist meine Führungskraft der Zukunft. Aber das funktioniert gar nicht. Stellt sich raus, der ist überhaupt keine Führungskraft, der kann sich nicht entwickeln, der hat nicht die Sozialkompetenzen. Dann habe ich einen Fehler erster Art begangen. Genauso kann es sein, ich lehne Kandidaten ab, aber das wären die Kandidaten gewesen, die hätte ich eigentlich einstellen wollen. Das heißt, ich gebe dir eine niedrige Erfolgschance, lehne es ab, aber hätte ich sie hypothetisch eingestellt, hätte das gut funktioniert. Beides möchte ich vermeiden, weil vielleicht habe ich da die besten Leute nicht ausgewählt. Ein Treffer könnte auch sein, ja, ich prognostiziere, derjenige hat keinen Erfolg und das ist auch in der Tat so. Ich lehne den sozusagen ab. Aber mein Ziel ist es immer, hier oben hinzukommen, mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit und gleichzeitig natürlich auch mit einer Kosteneffizienz. Weil, werden wir sehen, solche Personalauswahlmaßnahmen, das kann auch sehr schnell, sehr zeitaufwendig, sehr kostenintensiv werden. Aber wenn ich die quasi an der Stelle spare, was auch manche Organisationen machen, kann das gleichzeitig auch sehr teuer werden. Weil wenn ich die falschen Leute auswähle, kann das kurzfristig teuer werden oder auch längerfristig, wie schon gesagt, selbst meine Existenz als Organisation in Frage stellen. Also hier Gefahr, wir können eigentlich zwei verschiedene Fehler begehen. Einmal hier den Fehler zweiter Art. Wir haben vorher gesagt, dass der eigentlich nicht kompetent ist. In Wirklichkeit wäre er kompetent gewesen. Oder wir haben jemanden eingestellt, Fehler erster Art, und der ist dann gar nicht kompetent. Beides möchte ich vermeiden, wenn ich einen großen Pool an Bewerbern habe. Das heißt, wonach kann ich jetzt denn rekrutieren? Nach was kann ich gucken, wenn ich mein Personal auswähle? Ich kann natürlich nach Kompetenzen gucken. Ich kann gucken, was hat der für einen Abschluss gemacht, was hat der für eine vorherige Berufserfahrung und so weiter. Und ich muss aber vor allen Dingen auch gucken, wie passt der zu mir. Und das ist auch eine ganz große Literatur, die es dazu gibt, auch eine sehr umfangreiche empirische Forschungsliteratur, die sich das anguckt. Die sozusagen den Fit von Bewerbern zu verschiedenen Dimensionen der Organisation anguckt. Also, Job-Fit, das ist das Erste, wonach ich gucken kann. Fähigkeiten, Wissen, sind die eigentlich so vorhanden, dass sie zu diesem Job passen? Das heißt, um dem Beispiel von eben zu bleiben, ich will jemanden für ein Trainee-Programm einstellen, dann sollte er schon eine gewisse fachliche Kompetenz haben, aber für diesen Job, den er in Zukunft hat, weil das ist ja ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, soll der auch spezielle kommunikative Fähigkeiten haben. Der soll einigermaßen extrovertiert sein, der soll ganz gut kommunizieren können. Wenn ich quasi da nur auf die fachlichen Kompetenzen abstelle, zum Beispiel nur auf die Abiturnote gucke oder hier auf die Abschlussnote im Studium, die vielleicht größtenteils auf schriftlichen Leistungen und nicht auf mündlicher Kommunikation beruht, dann rekrutiere ich jemanden, der vielleicht nicht gut zu diesem Job passt. Entscheidend, damit ich sowas machen kann, ist, dass ich erstmal eine relevante Stellenbeschreibung auch brauche. Daran hapert es dann auch bei vielen Organisationen, dass sie gar nicht wissen, wen brauche ich eigentlich für den Job? Welche Kompetenzen benötige ich denn? Das heißt, das ist eigentlich erstmal der erste Schritt. Zweitens kann ich gucken, Person-Organisation-Fit, Personen-Organisations-Fit. Das ist ein bisschen was zu dem Thema vom letzten Mal, Organisationskultur. Ich kann ja gucken und kann darauf abstellen, insbesondere wenn ich Leute haben will, die möglichst ähnlich sind, dass die gut zu meiner Kultur passen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine NGO habe, eine Non-Governmental Organization, die sich zum Beispiel für Bekämpfung von AIDS weltweit orientiert, muss ich vielleicht nicht die Leute rekrutieren, die vielleicht eher zum Investmentbanking gegangen sind, die zum Beispiel stark irgendwie von wirtschaftlichen Incentives getrieben sind, die nicht so eine Einstellung auch zu diesem Thema haben und so weiter. Das heißt, es gibt bestimmte Wertvorstellungen, geteilte Wertvorstellungen, wie wir sie letztes Mal auch hatten, die eine Organisation prägen, die Organisationskultur prägen, auch nach außen Artefakte, zum Beispiel, wie sich auch Leute kleiden, wie sie sich geben, aber vielleicht auch, was sie für politische Einstellungen haben, wenn das zum Beispiel was mit der Tätigkeit der Organisation zu tun hat. Das heißt, ich muss vielleicht genau gucken, passt diese Person zu meiner Organisationskultur, ja oder nein? In den meisten Fällen strebe ich danach. Es könnte aber auch sein, hatten wir eben auch bei der Wiederholungsfrage, dass ich genau das vermeiden will. Dass ich zum Beispiel Diversität in meiner Organisation erzeugen will. Dass ich jemanden mit einem niedrigen Person-Organisation-Fit haben will. Aber im Generellen kann man sagen, dass das schon was Positives ist, wenn die Leute zumindest so ungefähr zu der Organisationskultur passen, weil das schneller zu einem Engagement und auch zu einer Motivation der Leute führt. Jetzt kann man das ein bisschen runterbrechen, das war jetzt sozusagen eher auf der Organisationsebene, man kann das aber natürlich auch auf der Ebene der Gruppe runterbrechen, weil die Personen, wenn das jetzt ein großes Unternehmen ist, Siemens, Daimler und so weiter, dann arbeitet die ja nicht mit allen Leuten, hat nicht Kontakt mit allen Leuten dieser Organisation, sondern es gibt ja vielleicht in dieser Organisation auch immer Subbereiche, die sehr unterschiedlich sind, hatten wir letztes Mal ja auch kurz, vielleicht sogar so Subkulturen der Organisation, das heißt in der Buchhaltung sind die ja vielleicht ganz anders als in den Forschungs- und Entwicklungsteams, jetzt zum Beispiel bei Daimler. Das heißt, eine total unterschiedliche Kultur und in der spezifischen Arbeitsgruppe vielleicht noch ganz anders. Das heißt, in dem direkten Arbeitsumfeld, auch da muss ich gucken, dass vielleicht jemand gut reinpasst. Das wäre der Personengruppenfit. Bedeutet, dass am besten solche Entscheidungen, Rekrutierungsentscheidungen auch nicht in der Gesamtorganisation, vielleicht nur von dem zentral gesteuerten Personalmanagement getroffen werden, sondern dass auch immer die direkt Betroffenen zukünftigen Kollegen zum Beispiel involviert sind bei so Rekrutierungsentscheiden, weil die ja vielleicht besser einschätzen können, was herrscht bei uns vielleicht auch für eine informelle Kultur und bei solchen Interviews auch dabei sind. Genauso hier Person-Supervisor-Fit, also wie passt die Person zu der Führungskraft? Eigentlich auch logisch, wenn das gut funktioniert, weil die Führungskraft ist ja in der engsten Interaktion mit den neuen Mitarbeitern, da sollte ein guter Fit vorhanden sein, eine gute Übereinstimmung, vielleicht auch zumindest in gewissen Einstellungen, Wertvorstellungen, Arbeitsweisen, wie auch immer. Das heißt, deshalb auch sinnvoll, dass die direkte Führungskraft natürlich besonders bei zentralen Rekrutierungsentscheidungen mit involviert ist. Aber sehen Sie hier schon, nach welchen Bereichen man das optimiert, da gibt es schon ein paar Stellschrauben, nach denen man gucken kann. Also gucke ich nur nach Personen, die in meine gesamte Organisationskultur passen, gucke ich nach Personen, die meine direkte Arbeitsgruppenkultur machen oder wählt nur der direkte Supervisor die aus. Es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen so einen Rekrutierungsprozess zu optimieren und darauf zu achten. Gut, jetzt ein bisschen konkreter. Wie läuft denn so ein Rekrutierungsprozess ab? Ganz klassisch sozusagen verschiedene Schritte der Personalrekrutierung. Also wir haben hier erstmal eine Stellenausschreibung, das ist vielleicht noch da oben, und da gibt es ein Interesse des Bewerbers, Sie gehen auf irgendein Jobportal, interessieren sich vielleicht nur für eine Praktikumsstelle, vielleicht für Sie auch bald relevant, dann haben Sie ein Interesse, dann schicken Sie Ihre Unterlagen an, dann findet eine Vorauswahl statt, es gibt vielleicht noch eine offizielle Bewerbungsform, aber die zentralen Rekrutierungsentscheidungen werden nach dieser Vorauswahl, also wird erstmal vorselektiert, zum Beispiel vielleicht gibt es einen bestimmten Notenschnitt, nach dem man guckt, oder nach irgendeinem Studienfach, was vielleicht besonders geeignet ist, wenn das ein ingenieurwissenschaftliches Praktikum ist, kommen natürlich Ingenieure in Frage. Wenn jetzt das im Praktikumbereich Strategie, Personal ist, kommen vielleicht so Leute wie Sie in Frage. Die zentralen Rekrutierungsentscheidungen werden aber hier getroffen. Es werden vielleicht vor Ort Tests durchgeführt oder es werden Interviews gemacht. Das ist eigentlich, wie Personalselektion durchgeführt wird. Dann gibt es darunter noch ein paar Steps, vielleicht holt man noch Hintergrundinformationen an, zum Beispiel polizeiliches Führungszeugnis, zum Beispiel wenn Sie im öffentlichen Dienst arbeiten, zusätzliche Interviews, vielleicht noch mit anderen Stakeholdern, die da involviert sind, bedingtes Arbeitsangebot, medizinische Untersuchungen gibt es auch noch und dann gibt es ein Angebot. Aber zentral ist eigentlich das hier, Tests und Interviews. Was sollen wir da machen? Wie viele Tests sollen wir denn mit denen denn durchführen? Was sollen die machen? Sollen die einen IQ-Test machen? Sollen die quasi eine Arbeitsprobe abgeben? Sollen die ein Interview führen? Sollen die 2, 3, 4 oder sogar 10 Interviews führen? Was ist denn für die Firma effizient bei der Personalselektion? Das heißt, Personalauswahlmethoden, Personalselektionsmethoden kann man auch hier nochmal nach diesen drei Kategorien nochmal differenzieren. Das heißt, wir können erstmal nach generellen Eigenschaftsmerkmalen gucken, zum Beispiel hat er schon mal einen Intelligenztest gemacht, Persönlichkeitstest, ein Leistungstest, hat sowas schon mal stattgefunden. Arbeitsbezogene Faktoren, gibt es irgendwelche Arbeitsfaktoren, Arbeitstests, vielleicht auch Praktikumszeugnisse, Arbeitszeugnisse oder können wir sowas auch selber feststellen, zum Beispiel durch einen sogenannten Assessment Center. Und dann schließe ich hier biografische Informationen, biografische Umfrage, aber insbesondere auch das CV-Scan, wie stehen die verschiedenen Lebensläufe zueinander der verschiedenen Kandidaten, wo ich da die Auswahl habe. Das heißt, hier schon eine Vielzahl auch Instrumente, die ich habe und natürlich nicht auf jede Stelle alle anzuwenden, weil wie gesagt, das Prinzip der Effizienz sollte ja auch im Vordergrund stehen, das heißt, ich will ja auch nur so viel machen, um so möglichst einen genauen Hit, einen genauen Treffer hinzulegen, das heißt, die richtige Person hier auch auszuwählen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal exemplarisch durch so ein paar Maßnahmen durch. Also, klassische Maßnahme der Personalauswahl ist natürlich das Interview. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht schon mal auf einen Job beworben haben, vielleicht sogar auch nur aus einem Aushilfejob, dass Sie zumindest mal dahin gehen und mit den Vorgesetzten sprechen, das ist ja schon das Mindeste, was stattfindet. Das heißt, in irgendeiner Form mal ein Gespräch mit dem Kandidaten, vielleicht ein Gespräch auch mit mehreren Kandidaten, das findet statt. Werden wir nachher sehen, wenn es auch um die Gütekriterien dieser Maßnahme geht, das ist schon ganz gut, aber nur gut, wenn das auch in irgendeiner Form in irgendeiner strukturierten Form stattfindet. Wie das nämlich häufig in Organisationen stattfindet, in kleineren Organisationen, wenn natürlich zum Beispiel hier Sie irgendwie einen Studentenjob machen, aber auch in größeren Organisationen ist, dass man einfach mal ein Gespräch miteinander führt. Das heißt, mit jedem Kandidaten wird in irgendeiner Form irgendein Gespräch geführt und danach entscheidet irgendwie der Vorgesetzte oder derjenige, der für die Einstellung zuständig ist, aus dem Bauch heraus, wer der beste Kandidat ist. Meistens sagen dann diese Leute, auch manche erfahrene Führungskräfte, ja, ich kann das ja gut, ich habe so viel Erfahrung in dem Job, ich habe immer die richtigen Leute ausgesucht, ich weiß ja genau, was hier für den Job zu erwarten ist, ich brauche da jetzt auch irgendwie keine Struktur, keine Vorgaben von der Personalabteilung, verlasst euch doch mal auf meine Erfahrung. Das kann schon mal funktionieren, aber in vielen Fällen ist das nicht besonders gut valide. Das heißt, wir haben keine gute Prädiktion, keine gute Vorhersage aufgrund solcher rein unstrukturierten Interviews. Warum ist das so? Denken wir zum Beispiel mal an die Vorlesung zur Entscheidungsfindung zurück, können Sie sich hoffentlich noch erinnern, diese Vielzahl von Entscheidungsbiases, die wir da haben. Das heißt, was machen wir in so einer Situation, wenn da plötzlich so eine Führungskraft ein Interview führen muss? Das nimmt vielleicht eine Information wahr, denkt, ah ja, ist ein Mann hier, Männer waren immer gut, ich habe nur eine Frau zur Auswahl, ich nehme den Mann. Ohne auf irgendwelche anderen Informationen zu gucken, wird diese eine Information sozusagen selektiv wahrgenommen und zur Entscheidungsfindung herangezogen. Andere Informationen, die vielleicht notwendig waren, die Frau ist vielleicht viel kompetenter, hat die viel bessere Ausbildung, hat die bessere Arbeitserfahrung, werden zum Beispiel aufgrund so einer stereotypen Entscheidung gar nicht in Betracht gezogen. Es gibt häufig eine selektive Informationsverarbeitung, man ist davon abhängig, was man am Anfang für Informationen zur Verfügung hat und so weiter. Das heißt, solche unstrukturierten Interviews führen meistens zu ziemlich schlechten Ergebnissen. Was besser ist und deshalb auch empfehlenswert ist, dass man solche Interviews strukturiert. Das heißt, wenn ich mehrere Kandidaten habe, die vielleicht sogar von mehreren Leuten interviewt werden, sollte es eine strukturierte Fragenliste geben, die man immer durchgeht. Dass man jeden Kandidaten dasselbe fragt, um einfach auch die Vergleichbarkeit über die Kandidaten sicherzustellen und einfach sicherzustellen, dass ich die auch möglichst fair und objektiv bewerte. Wir kommen damit niemals zu einer objektiven Bewertung, aber wir können sehr viel näher daran hinkommen. Eine andere Möglichkeit, so führe ich zum Beispiel auch Interviews, das ist auch ein bisschen was man so in der qualitativen Forschung lernt, wenn Sie das später hier beim Studium bekommen, ist, dass man jetzt auch nicht nur fragt, was hast du für einen Abschluss gemacht, was hast du für Arbeitserfahrung, sondern nach konkreten Erfahrungen, Verhalten, nach konkreten Situationen fragt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel zu sagen, okay, Sie sind jetzt hier Nachwuchsführungskraft oder Sie wollen vielleicht sogar hier auf eine Führungsposition. Was haben Sie denn schon für schwierige Führungssituationen gehabt? Beschreiben Sie doch mal ganz konkret, erfahrungsbasiert, was haben Sie mit einer komplizierten Situation gemacht? Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen sollte, wenn Sie ein schwieriges Gespräch mit denen führen sollten. Beschreiben Sie mal ein konkretes Beispiel, was ist da passiert? Und dann da nachfragen, nach diesem konkreten Verhalten, nach diesen großen konkreten Erfahrungen. Dann kommt man meistens sehr viel näher dran und kriegt sehr viel direktere Informationen, als wenn man solche oberflächlichen und insbesondere unstrukturierten Fragen stellt. Also hier sozusagen für Sie wichtig mitzunehmen, Interviews, das ist schon das Mittel der Wahl in vielen Fällen, aber wichtig ist, dass man das nicht unstrukturiert macht, sondern in einer strukturierten Weise, um Kandidaten miteinander zu vergleichen können, dass auch unterschiedliche Interviewer die gleichen Fragen stellen an dieselben Kandidaten. Arbeitsbezogene Tests, das ist auch eine sehr gute, oder unter der werden wir nachher sehen, es ist keine Methode perfekt, aber das ist trotzdem eine empfehlenswerte Methode, dass man natürlich Leute versucht, für die konkrete Arbeitssituation zu testen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn jetzt irgendwie jemand ganz tolle Computerfähigkeiten hat, wenn der aber jetzt irgendwie mein Verkaufsagent werden soll. Bringt mir nichts. Das heißt, ich muss für die konkrete Arbeitsaufgabe die konkreten Kompetenzen austesten, die da notwendig sind. Das heißt, ich muss ihn so gut es geht vielleicht in eine konkrete Arbeitssituation reinbringen. Kann sein, dass ich den vielleicht erstmal ein Praktikum auf Probe machen lasse, dass ich ihn mal Probe arbeiten lasse. Oder dass ich sowas mache wie ein Assessment Center. Assessment Center haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon mal gehört, vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal einen mitgemacht. Das ist quasi die Kombination von verschiedenen Auswahlmethodiken, die insbesondere darauf abgestellt sind, so konkret wie möglich die Kompetenzen abzutesten und zu erheben, die notwendig sind für den Job. Das kommt auf der nächsten Folie jetzt nochmal genauer. Das ist generell auch eine empfehlenswerte Methode, die insbesondere für Führungspositionen eingesetzt wird. Jeder von Ihnen, der sich bei einer großen Organisation auf ein Trainee-Programm bewirbt, wird da wahrscheinlich mal durchgehen müssen. Generell aber auch eine sehr kostenintensive Auswahlmethode, weil was brauchen wir da? Kleine Unternehmen, Mittelständler, können das meistens gar nicht selber durchführen, weil sie die Kompetenz in der Personalauswahl nicht haben. Die kaufen das extern ein beim Personalunternehmen, das dauert meistens 1 bis 2 Tage wo ich da Leute extern einkaufen muss. Dann brauche ich eine Vielzahl an Bewertern, Interviewer, die da mitmachen. Das heißt, auch Leute intern, die bei mir gebunden werden. Das heißt, es ist schon sehr aufwendig, das so zu machen. Die Idee ist sozusagen Triangulation, verschiedene Perspektiven auf die Mitarbeiter zu haben. Das heißt, die müssen sowas machen wie zum Beispiel Rollenspiele, die müssen mal schon mal so eine Geführter und Führungskraftsituation machen. Die müssen irgendwelche Gruppenaufgaben machen, eine Gruppendiskussion unter Zeitdruck, eine Präsentation erstellen, eine Fallstudie lösen. Die müssen Interviews ausführen, die müssen präsentieren, die müssen Postkorbübungen machen. Das ist zum Beispiel, wie priorisiere ich unter Zeitdruck und so weiter. Das heißt, es sollen Situationen simuliert werden, die auch später dann im Führungsalltag stattfinden. Und ich will darüber, dass ich gucke, wie diese Kandidaten diese Situation lösen, möglichst eine genaue Prognose machen, ob die später auch in der Lage sind, das zu machen. Das heißt, sehr teure Art der Personalselektion, Personalauswahl, wird trotzdem häufig gemacht und das kann funktionieren. Das funktioniert aber nur gut, wenn diese Assessment Center auch auf den spezifischen Job abgestellt sind. Das heißt, wenn das ein Trainee-Programm ist, müssen da auch diese Führungskompetenzen abgefragt werden. Wenn das aber jetzt irgendwelche Fachprogramme sind, wo es eher um die Fachkompetenz geht, dann bringen mir diese Trainee-Programme, die diese Übung hier drunten drin haben, die eher auf die Führungskompetenz abgestellt, überhaupt nichts. Und das ist es, das ist auch der Grund, warum häufig diese Assessment Center gar nicht so eine große Prädiktion haben, gar nicht so eine hohe Güte, wie man annehmen würde, weil die einfach standardmäßig immer gleich durchgeführt werden, insbesondere von diesen externen Anbietern, die die in die Organisation reinbringen. Die führen immer denselben Assessment Center durch, egal um welchen Jobtyp es geht, egal um welche Kompetenzen es geht. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn wir da den Standardtest immer durchführen, das Standardverfahren, und nicht auf die Kompetenzen des Jobs abstellen, wird das nicht besonders gut funktionieren. Deshalb wichtig, erstens, konstant halten über die einzelnen Bewerber. Für jeden sollte das gleich sein, um eine Vergleichbarkeit zu machen. Die Bewerter in diesem Assessment Center sollten vorher systematisch geschult werden, das ist wichtig, und das sollte auf den spezifischen Jobtyp abgestellt werden. Dann kann das funktionieren, aber das ist sozusagen auch nicht die goldene Auswahlmethode, die immer funktioniert, sondern das ist auch nur unter Bedingungen zu sehen. Gut, entscheidend ist jetzt, haben Sie schon gesehen, das hat immer jetzt hier was mit Messung zu tun. Habe ich am Anfang hier Fehler erster Art, Fehler zweiter Art, kennen Sie hoffentlich schon aus der Statistikvorlesung. Und jetzt kommen hier noch zwei weitere Begriffe, die Sie hoffentlich schon aus der Statistikvorlesung können. Und zwar Reliabilität und Validität. Haben Sie schon mal gehört, da kommt hier schon ein bisschen Gemurmel auf. Also hier nochmal sehen Sie, das hat durchaus auch einen Anwendungskontext, was Sie so im Bereich Statistik lernen. Das heißt, Reliabilität, ich erkläre Ihnen das jetzt hier nochmal, vielleicht auch eine gute Wiederholung vor der Statistikklausur, was bedeutet das? Wenn ich wiederholt eine Messung durchführe, komme ich immer zu demselben Ergebnis. Das will ich erstens haben. Das heißt, werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn ich Bewerter A, Interviewer A in so einem Assessment Center, Kandidat A bewerten lasse, Bewerter 2, Kandidat A, Bewerter 3, Kandidat A, sollten die alle über diese verschiedenen Tests hinweg zum selben Ergebnis kommen. Oder ich führe erst einen Präsentationstest, dann einen IQ-Test und dann gucke ich mir das CV an und bei allen diesen Tests sollte ich zum ähnlichen Ergebnis kommen. Das ist sozusagen ein verlässlicher Test. Genauso, und das ist mindestens genauso wichtig, sollte mein Test auch valide sein. Das heißt, ich sollte messen, was ich messen will und das sollte insbesondere in einem klaren Zusammenhang stehen mit meiner Zielvorstellung, wo ich hin will. Stichwort Konstruktqualität. Das heißt, wenn ich in der Personalauswahl jemand auswähle, soll es eine Prädiktion sein für die zukünftige Arbeitsfähigkeit, für die zukünftige Arbeitsleistung. Und beides will ich durch gute Personalauswahlinstrumente erreichen. Das heißt, hier nochmal konkreter, was ich eben schon mal gesagt habe, Zuverlässigkeit, Reliabilität. Das heißt, das sollte stabil über die Zeit sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Kandidaten habe, die werden einmal getestet auf ihre Fähigkeit für den Job und dann nochmal, sollte ich immer auf ähnliche Werte kommen, in verschiedenen Testverfahren über die Zeit. Das wäre hier hoch und hier wäre es niedrig. Da komme ich im ersten Bereich für den Herrn Smith auf 90 und im zweiten auf 72 und das springt hier hin und her. Das ist kein besonders verlässlicher Test über die Zeit. Genauso sollte es auch Inter-Rater Reliability nehmen oder Inter-Rater Reliability, wenn ich verschiedene Leute das bewerten lasse und das sollte ich immer machen. Warum? Um diese Verzerrung in der Entscheidungsfindung zu vermeiden. Weil wir werden diese kognitiven Biases, Verzerrungen niemals rauskriegen aus Bewertungen von Kandidaten. Deshalb sollten immer besonders zentrale Rekrutierungsentscheidungen von mehreren Personen getroffen werden. Damit die sinnvollerweise getroffen werden, sollten die eine einigermaßen hohe Überschneidung haben in ihren Einschätzen. Also der sagt hier, Beurteiler 1 gibt ihm 8 Punkte, Beurteiler 2, Beurteiler 3. Das ist die optimale Situation. Hohe Zuverlässigkeit, Übereinstimmung der verschiedenen Bewerter. Hier unten sehen Sie, springt das dann 956, 594. Das heißt, da gibt es eine relativ große Schwankung in der Bewertung eines Kandidaten. Das ist dann nicht so erfreulich. Da muss ich vielleicht mal gucken, woran liegt das, oder muss vielleicht weitere Bewerter hinzuziehen. Das kann dann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, der hat vielleicht wirklich so eine hohe Varianz in seiner Leistung, aber es liegt wahrscheinlich eher meistens daran, dass die Personen das aus unterschiedlichen Perspektiven anders wahrnehmen. Die achten auf verschiedene Sachen. Jemand, der dann nach der Fachkompetenz guckt, der zum Beispiel guckt, welche IT-Fähigkeiten hat der Kandidat, weil er aus der IT-Abteilung kommt, wird ganz andere Kriterien anlegen als jemand, der nach der Führungskompetenz guckt. Deshalb ganz entscheidend, dass Bewerter für solche Personalauswahlentscheidungen geschult werden nach den Kriterien, nach denen sie gucken sollen. Also nochmal hier die verschiedenen 4-Felder-Matrix. Nach was sollte ich gucken? Mein Ziel ist, hier oben hinzukommen. Reliabilität sollte hoch sein. Das heißt, die Streuung meiner Punkte, wie jemand bewertet ist, die sollten möglichst eng zusammenliegen. Und hier dieser große Punkt, das ist der wahre Wert, sozusagen eine gute Prädiktion, da sollten die möglichst drin liegen. Das heißt, das ist der optimale Fall, wo ich hin will. Alle stimmen überein, das ist ein richtiger Kandidat, den sollten wir einstellen. Und nachher hat er auch eine hohe Arbeitsleistung. Oder alle stimmen überein, den stellen wir nicht ein. Und wir sehen, die Konkurrenz hat ihn eingestellt und das funktioniert gar nicht. Das heißt, das ist hier die Situation, das ist ein Hit, ein Treffer, valide und alle stimmen überein. Könnte auch sein, dass alle übereinstimmen, aber wir liegen alle daneben. Das heißt, reliabel schon, alle Bewerter sind sich einig bei der Bewertung des Kandidaten zum Assessment Center, aber es ist die falsche Bewertung. Reliabilität kann auch niedrig sein, aber trotzdem nah an dem wahren Wert dran, dann ist zwar die Validität hoch, das ist schon die richtige, aber das streut noch darum, oder hier unten, beides sozusagen niedrig, das ist sozusagen das Worst Case. Die stimmen überhaupt nicht überein und es ist auch nicht an dem wahren Wert dran. Also nochmal hier, da wollen wir hin, auch mit unserem Testverfahren von unserer Testgüte her. Wir wollen einen Test haben, der möglichst eine gute Prädiktion macht auf den Erfolg der Kandidatenauswahl und wo die auch immer übereinstimmen. Das heißt, da wollen wir hin, aber jetzt hier nicht wie in der Wissenschaft unbedingt, da will man das mit der Brechstange auf Teufel komm raus, wollen wir diese Situation haben, hier wollen wir sie auch möglichst noch kosteneffizient haben. Jetzt interessant, und das ist insbesondere auch für die Praxis, gibt es da schon ganz gute Forschung zu, weil das ist ein Forschungsfeld, das ist so fast das längst existierende Forschungsfeld in der ganzen Personalmanagementforschung. Wann funktioniert so eine Personalauswahl und wann funktioniert sie nicht? Das heißt, was wir hier haben, sind Werte für die Validität und insbesondere für die Prädiktionsvalidität von spezifischen Auswahlmethoden. Habe ich für Sie hier mal ein paar gehighlight haben. Das kann maximal bis zum Wert von 1,0 gehen. Das wäre dann die perfekte Prädiktion von einer Auswahlmethode. Sehen wir hier Arbeitsproben, das hat immerhin schon eine Prädiktion von 54%, wenn das Punkt 5,4, wenn das gut durchgespürt wird. Das heißt, über eine Zufallsauswahl treffen wir da schon eine gute, von der Gütekriterium eine ganz gute Entscheidung, wie Kandidaten ausgewählt werden. Strukturierte Interviews sind auch ganz gut, Punkt 5.1. Assessment Center hier erstaunlicherweise sehr viel niedriger. Also wenn man hier sieht, auch von so einer Kostenperspektive, hatte ich Ihnen ja gesagt, Assessment Center, ein sehr kostenintensives Auswahlverfahren. Wenn man gute strukturierte Interviews durchführt, ist das besser von der Validität, nach dieser Studie hier von Schmidt und Hunter von 1998. Nur auf biografische Daten zu gucken, das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wenn ich nur CVs scanne, wenn ich nur die Lebensläufe mir angucke, darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, ob das ein guter Kandidat ist oder nicht, das ist sozusagen, wenn ich 100 Fälle habe, nur bei 35 Fällen treffe ich da die richtige Prädiktion. Sie sehen aber hier, bei aller dieser Auswahlmethoden sind wir ziemlich weit weg von den 100%. Bedeutet demnach, um eine gute Auswahl zu treffen, muss ich meistens verschiedene Methoden additiv gemeinsam einsetzen. Das heißt, ich muss Arbeitsproben vielleicht durchführen, ich muss vielleicht die mal probearbeiten lassen, die vielleicht auch einen Test durchführen lassen. Teilweise gleichzeitig soll ich noch ein strukturiertes Interview führen und dann gucke ich mir vielleicht aber auch noch biografische Daten an. Das heißt, nur die Kombination von verschiedenen Auswahlmethodiken bringen mich darin, eine möglichst gute Prädiktion zu machen. Ich werde nie eine perfekte Prädiktion machen. Ich werde immer mal einen Fehler in der Personalauswahl haben, aber insbesondere bei Führungspositionen sollte ich das tun, nicht versuchen zu vermeiden, weil das, wie gesagt, sehr kostspielig werden kann. Gut, neben diesen jetzt empfehlenswerten Auswahlmethoden, also nochmal hier festzuhalten, Arbeitsproben, strukturierte Interviews, vielleicht sich aber auch noch biografische Daten anzugucken und vielleicht auch sowas wie einen Intelligenzquotienten, der jetzt hier nicht drauf ist, der aber auch noch eine ganz gute Prädiktion hat, anzugucken, gibt es auch so ein paar obskure Auswahlmethoden. Die möchte ich Ihnen auch nochmal kurz zeigen. Eine Auswahlmethode ist die Graphologie. Werden Sie jetzt gleich vielleicht lachen, dass es das überhaupt gibt. Das ist aber gar nicht so unverbreitet. Zum Beispiel 2,4% der Auswahlprozesse in Deutschland lassen sich handschriftliche Aufzeichnungen von Ihnen zustecken, um danach zu gucken, was haben Sie für Kompetenzen und auch für Persönlichkeitseigenschaften. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine Pseudowissenschaft, in der Schweiz sogar noch mehr verbreitet. Wenn jemand große Buchstaben schreibt, steht das für eine öffentliche, offene Persönlichkeit, ist der eher extrovertiert. Wenn er klein und gedrungen schreibt, ist er eher introvertiert und so weiter. Das heißt, gucken Sie sich mal Ihre Handschrift so genau an, da wollen viele vielleicht nicht auf Basis dessen ausgewählt werden, mich eingeschlossen, aber das sind Auswahlfaktoren, die zumindest zum Teil auch zum Tragen kommen. Das andere ist noch was obskures, Physiognomie, das ist aufgrund der Gesichtseigenschaften auf spezifische Persönlichkeitseigenschaften zu schließen, also Fotos sich zuschicken zu lassen und nur aufgrund keine Informationen über die Person sonst zu haben, sondern nur auf der Grund der Gesichtseigenschaften auf Persönlichkeitseigenschaften zu schließen, die vielleicht auch relevant sind. Das heißt, eine Führungskraft muss zum Beispiel Haare haben oder eine besondere Relation von Nase zu anderen Gesichtskonturen und so weiter. Da gibt es erstaunlicherweise, habe ich gerade letztens geschrieben, auch neuerdings wissenschaftliche Forschung dazu, die da sogar was zu sagt, dass man vielleicht wirklich darauf auf Persönlichkeitseigenschaften schließen kann. Wie es aber in der Personalauswahl angewendet wird, hat es überhaupt keine Validität. Das heißt, mit diesen beiden Faktoren sind wir im Bereich von 0% Validität, wenn wir hier eine Folie nochmal zurückgehen, wenn wir hier unten wären. Trotzdem findet das statt. Warum? Teilweise haben das Leute schon immer gemacht, es ist einfach. Die haben gesagt, ich wurde auch aufgrund von solchen Schriftproben ausgewählt, insbesondere in der Schweiz ist das, wie gesagt, verbreitet. Da müssen das meine zukünftigen Führungskräfte auch machen. Ein weiterer Trend, den es aber gibt, ist, dass man versucht, auch solche Auswahlprozesse systematischer zu machen. Und zwar systematischer in der Form zu machen, dass man versucht, diese subjektiven Einschätzungen und Verzerrungen, die wir bei dieser Personalauswahl haben, möglichst zu vermeiden, indem wir die Daten, die wir zur Verfügung haben, möglichst objektiv messen. Das ist das Thema HR Analytics oder auch Big Data im HR-Bereich. Dazu ein kurzes Video für Sie, das das für eine Firma mal darstellt. Ich glaube, von IBM ist das. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert.
Have you been invited to a business lunch and ended up sitting across from this guy? If you're a salesperson, you should be an extrovert. It seems like common sense. What it really is a stereotype. The truth is, companies tend to think that certain kinds of jobs require certain kinds of people. Today, smarter enterprises are thinking more scientifically about staffing. They're using big data and analytics to help them find the best combinations of personality traits and skills for each role in the company. So they can design their workforces around insights instead of stereotypes. By screening for salespeople who are both outgoing and empathetic, one company increased sales by up to 9%. Let's build a smarter planet.
Okay, sehen Sie hier so ein Werbevideo von IBM, auch ein großer Personalberater unter anderem neben den anderen Tätigkeiten, die sie so haben, die jetzt sagen, okay, wir unterstützen Unternehmen dabei, solche Entscheidungen möglichst zu objektivieren. Das heißt, nicht auf diesen Stereotypen zu treffen, die wir eben schon hatten, nicht diesen kognitiven Verzerrungen und Biases zu unterlegen, sondern möglichst alle Informationen zu nutzen und die vielleicht sogar erstmal von der Maschine entscheiden lassen, vom Computer entscheiden zu lassen. Nachdem der zum Beispiel alle CVs gescannt hat, vielleicht auch Informationen aus Interviews bekommen hat, dass da möglichst auf dieser großen Datengrundlage, die wir haben, eine möglichst objektive, breite Entscheidung getroffen wird. Das kann gut funktionieren, insbesondere bei dem Vorscreening-Selektion von Lebensläufen. Da wird das auch häufig schon gemacht, dass die erstmal maschinell eingelesen werden und erstmal die Maschine entscheidet. Weil gerade wenn ich eine Vielzahl von Bewerbungen habe, wenn es eine attraktive Stelle ist, kriege ich vielleicht sogar tausende von Bewerbungen, kann das ja von der kognitiven Kompetenz Mitarbeiter gar nicht leisten. Die machen sich ja sehr viel mehr Fehler als ein Computer, der das macht. Das ist das noch relativ gut nachvollziehbar. Aber auch bei sowas wie Interviews wird das schon eingesetzt. Zum Beispiel hier ein Beispiel, also erstmal hier dieses Big Data, haben Sie sicher schon mal in anderen Zusammenhängen gehört, großes Thema gesellschaftlich, wie nutzen wir das, auch die ganzen Informationen, die im Internet sind, aber das hat auch für Unternehmen natürlich eine riesen Relevanz. Das heißt, Informationen, die da sind, auch für Produktionsprozesse, Industrie 4.0 ist zum Beispiel ein großes Stichwort, wie können wir da effizienter unsere ganzen Informationen, die wir haben, vernetzen. Aber auch für den Personalbereich ist das ein großes Thema, weil eigentlich haben die Unternehmen sehr viel Informationen über ihre Mitarbeiter, aber nutzen die meistens gar nicht effizient. Und insbesondere bei der Personalauswahl kann das mehr eingesetzt werden. Also wie gesagt, zum Beispiel Scannen von Unterlagen, da wird das schon gemacht. Eine Möglichkeit aber hier, Beispiel von einer Startup-Firma aus Deutschland, die sagt, wir können sogar durch Einlesen von Sprachcodes aufgrund von Interviews, nur ganz kurzen Interviewsequenzen, objektiv feststellen, was Personen für Persönlichkeitseigenschaften haben. Das heißt, sie haben einen großen Fundus von Interviews festgelegt, scannen die nach, computermäßig nach bestimmten Algorithmen, nach bestimmten Keywords und können darüber feststellen, objektiv nach dieser Big Five Persönlichkeitstypologie, ob zum Beispiel jemand eher extrovertiert oder introvertiert ist. Und zwar vermeintlich objektiv, ohne den Bias, den einzelne Bewerter vielleicht in dem persönlichen Interview hatten. Das heißt, auch Sprachsequenzen können hier quasi genutzt werden. Sie werden dann vielleicht in Zukunft bei Interviews aufgezeichnet werden. Und darüber wird dann geguckt, objektiviert, welche Persönlichkeitseigenschaften sie haben. Das heißt, das ist sozusagen ein Trend. Da kann man sich auch diskutieren, ob das jetzt nur ein positiver Trend ist, so schon so ein bisschen Big Brother-mäßig, dass man sich da überhaupt nicht mehr verstellen kann, dass die Maschine dann plötzlich mehr weiß als die Individuen. Aber sozusagen rein instrumentell schon ein Trend, den wahrscheinlich auch viele Unternehmen nutzen werden. Bedeutet auch, in Personalabteilungen wie auch in anderen Bereichen werden in Zukunft wahrscheinlich sehr viel weniger Jobs zur Verfügung stehen. Weil diese sehr aufwendigen Auswahlmethoden, für die ich früher viel Manpower gebraucht habe, wenn die jetzt hier durch so einen Computer effizienter durchgeführt werden, brauche ich nicht mehr so viele Leute, zumindest im operativen Personalmanagement. Anderes Thema, ein bisschen noch eine Erweiterung des Fokus hier, ist jetzt nicht nur auf die Personalauswahl, sondern auf solches Managemententscheidungen generell durch Big Data gesteuert, könnte auch sein, dass ich vielleicht Abläufe optimiere über die Daten, die ich zur Verfügung habe. Hier zum Beispiel ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Gesundheitsbereich ja heute auch unter großem Kostendruck, immer viel Stress. Besonders das Pflegepersonal hat ja vielleicht hohe Fehlzeiten und ist vielleicht nicht besonders effizient. Das heißt, was hier mal probiert wurde und auch mit Erfolg ist, dass Pflegekräfte in einem Krankenhaus in den USA solche Transponder tragen müssen, also was ähnliches wie ich hier vorne oben habe, das haben sie den ganzen Tag an und darüber können sie, das kann man auch fast eigentlich über das Smartphone machen, tracken, wie sich Personen bewegen. Das heißt, welche Arbeitsabläufe macht so eine Krankenschwester? Die hat vielleicht ihre ständige Routine, aber vielleicht ist diese Routine gar nicht effizient, weil sie sich mit anderen abstimmt und aber auch nicht an die Vorgaben hält, die gemacht werden. Auch welche Kommunikation macht sie, könnte man darüber aufzeichnen. Das wurde hier mal systematisch gemacht. Und dann systematisch ausgewertet, das heißt, eine Vielzahl von Datenpunkten kommen rein, externe Provider, vielleicht Informatiker, kriegen diese Daten, versuchen das dann zu clustern, versuchen zu identifizieren, welche Person hat hier die effiziente Arbeitsabläufe und dann die anderen entsprechend zu schulen, das auch so zu machen. Das heißt, Vielzahl von Informationen, Big Data, die hier zur Verfügung sind, werden erstmal aufgenommen und dann versucht zu nutzen, um Arbeitsprozesse zu optimieren. Das hat gut funktioniert, die sind irgendwie effizienter geworden, aber ist natürlich die Frage, führt das auch wirklich zu mehr Zufriedenheit oder auch zu einer höheren Motivation? Insbesondere, weil das zum Beispiel so war, dass das Pflegepersonal das in diesem Fall machen müsste, aber das ärztliche Personal oder auch die Führungskräfte davon ausgenommen waren. Das ist vielleicht keine so gute Vorgehensweise, um solche Effizienzsteigerungen zu erreichen. Aber sowas ist der Trend, jetzt rein auch mal wertfrei gesagt, also normativ kann man da sicher drüber diskutieren, ob das der richtige Trend ist, aber worin Entwicklungen gehen, solche Prozesse, auch personalmanagementbezogene Prozesse in der Personalauswahl, aber auch in der Personalsteuerung über diese Daten mehr zu nutzen und Daten, die zur Verfügung sind, für diese Effizienzgewinne zu nutzen. Gut, also jetzt haben wir relativ viel gesprochen über diese Personalauswahl. Jetzt wollte ich das mal an Sie zurückspielen, unsere Diskussionsfrage für Sie für heute. Wenn Sie selber in der Personalabteilung sind, wollen so Nachwuchsführungskräfte rekrutieren, wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie machen? Denken Sie auch an die Vorgabe der Effizienz der Auswahlmethoden, nach dem, was wir gehört haben. Wie würden Sie eine effiziente Personalauswahl für so Trainee-Programme für Nachwuchsführungskräfte gestalten? Wir haben mal 2-3 Minuten, mal darüber nachzudenken. So, wie immer vielleicht 2-3 Highlights von dem, was Sie diskutiert haben. Was würden Sie sagen jetzt? Wie würden Sie so einen Personalauswahlprozess gestalten? Genau, also Kommilitone, sage ich, wiederhole das nochmal, genau, möglichst verschiedene Sachen zu kombinieren. Das hatten wir ja auch, sozusagen strukturierte Interviews zu nutzen, eine Arbeitsprobe vielleicht einzusetzen und eine Vielzahl von Verfahren zu kombinieren. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, insbesondere wenn es um wichtige Rekrutierungsentscheidungen gibt. Noch ein anderes Statement, vielleicht noch auch was Verwandtes, was Sie diskutiert haben. Genau, da, also genau, ich wiederhole gerade, genau, eine Abwägung auch treffen, wie wichtig ist die Stelle sozusagen und danach auch zu entscheiden, welche Mittel, welche Ressourcen setze ich dafür ein, sowohl von Zeit als auch von Geld. Also wenn das jetzt, wie gesagt, jemand, der die Akten trägt oder vielleicht nur eine Fahrerstelle ist, vielleicht nicht so wichtig, wie wenn es jetzt eine zentrale Führungsposition ist. Genau, also hier wird nochmal gesagt, klare Kriterien schaffen, wem will ich überhaupt, was bedeutet für mich eine Führungskraft, was erwarte ich für Kompetenzen, auch Fähigkeiten für so eine Führungskraft und das sozusagen zu operationalisieren, also kommen wir auch wieder zur Messmethodik, die Sie vielleicht auch schon kennengelernt haben. Wenn ich keine klaren Kriterien habe, kann ich die auch nicht messen. Das heißt, erst einmal muss ich die Kriterien klar haben, wen suche ich und danach kann ich dann auch meine Auswahl- und Testkriterien entwickeln, ja? Genau, also kommt das Budget an, was ich auch zur Verfügung habe. Also große Unternehmen haben auch eine viel größere Personalabteilung, viel mehr Kompetenzen und auch Ressourcen, um das zu machen. Das ist richtig. Und so die Empfehlung wäre auch für kleinere Unternehmen, selbst für Kleinstunternehmen, dass sie sozusagen dieses Minimum machen und das sind strukturierte Interviews. Das heißt, dass sie eine klare Struktur haben über die Kompetenzen, die sie ermitteln wollen, sich das vorher aufschreiben und danach vielleicht 2 oder 3 Interviews von verschiedenen Leuten durchführen. Das ist sozusagen auch kostengünstiger, als so ein ganzes Assessment Center zu machen. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also sehen Sie jetzt hier, ersten Themen, großen Themenbereich, Personalauswahl, auch der Hauptthemenbereich, den wir jetzt heute machen wollen, sind wir durch. Komplexes Thema, aber wichtig ist die Kombination von verschiedenen Verfahren. Nächstes Thema ist jetzt Personalentwicklung. Also ich habe jetzt in meiner Organisation diese verschiedenen Leute drin. Ich habe hoffentlich die richtigen ausgewählt, aber mein Umfeld verändert sich, meine Organisation verändert sich auch intern. So eine Nachwuchsführungskraft ist jetzt nicht gleich eine Führungskraft, das heißt, ich muss die entwickeln. Das heißt, ich muss die weiterbilden, ich muss die schulen, ich muss die neuen Kompetenzen beibringen. Das ist auch eine große Aufgabe des Personalmanagements. Also, hier zum Beispiel Zitat, Jack Welch, ganz berühmter Unternehmer, CEO von General Electric, große Konkurrenz von Siemens aus den USA, der hat gesagt, my main job was developing talent, I was a gardener providing water and other nourishment to our top 750 people. Das heißt, was hat er gesagt? Meine Hauptaufgabe war nicht irgendwie das Unternehmen zu führen, sondern meine Hauptaufgabe als CEO war es quasi, mein Talent, das Talent meiner Organisation zu managen. Das hat er gemacht, hört sich jetzt erstmal positiv an, aber auch eine Sache, was die gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob sie es heute immer noch machen, zumindest unter seiner Ägide wurden immer die 10% schlechtesten Performer aus der Führungsriege jedes Jahr entlassen. Das heißt, auch eine relativ drastische Form, auch amerikanische Form der Unternehmensführung. Deutschland jetzt eher nicht so denkbar, auch in unserem kulturellen Hintergrund. Aber da recht kompetitiv, ja, die Besten kommen nach oben, die können sich auch bewähren. Aber jedes Jahr die 10% schlechtesten setzen wir auch frei. Das heißt, so eine Organisation muss sich überlegen, auch wieder im Hinblick auf ihre Strategie, also Stichwort, was wir am Anfang hatten, auch strategisches Personalmanagement, welche Kompetenzen brauchen wir von unseren Mitarbeitern? Das heißt, ich kann danach streben, zum Beispiel Stichwort Lerntheorien, das Verhalten, Einstellung meiner Mitarbeiter zu ändern. Das kann insbesondere auch der Fall sein, wenn ich so eine Change-Veränderungsmaßnahmen in meiner Organisation durchführe. Das heißt, ich will, dass alle mehr auf Innovationen gucken, nicht so nach innen fokussiert, sondern nach außen fokussiert. Da muss ich mir überlegen, durch welche Maßnahmen kann ich das erreichen, solche Verhaltensabläufe in Frage zu stellen. Noch schwieriger vielleicht sogar Emotionen, Affekt, Einstellungen zu verändern. Haben wir aber letztes Mal gesehen, wenn ich irgendwie eine größere Veränderung in der Organisation will, wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich an all diese Bereiche ran, aber auch an den Bereich der Kognition, das ist noch mit das Einfachste, also an Wissen, das sich vielleicht anhäuft in der Organisation, das kann ich noch am leichtesten durch Schulungen verändern, aber solche Sachen wie Affekt, Emotionen, auch Verhalten zu ändern, das sind schon sehr viel längere Prozesse. Da muss ich vielleicht eine Vielzahl von Maßnahmen einleiten, um das in meiner Organisation anzugehen. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, meine Mitarbeiter, die steigen irgendwann hier ins Unternehmen ein und dann machen die irgendwie hier so verschiedene Karrierephasen durch. Das heißt, denken wir an die Nachwuchsführungskraft, die steigt natürlich erstmal ohne Führungsverantwortung ein, dann entwickelt die sich, dann kommt die hier oben auf eine vielleicht mittlere Führungsebene, ein paar gehen hier noch weiter nach oben ins Top-Management, bei ein paar geht dann vielleicht aber auch so ab 50 die Karriere wieder nach unten. Das heißt, was ich mir aber als gute Organisation überlegen muss, insbesondere als Organisation, die längerfristig ihre Mitarbeiter halten will, dass ich für jede dieser Karrierephasen unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Personen habe. Das heißt, ich muss zum Beispiel hier in dieser Karrierephase, wo das sehr stark nach oben geht, nochmal intern meine Leute selektieren. Ich habe vielleicht die erste Vorauswahl getroffen, das sind meine Nachwuchsführungskräfte. Da muss ich aber wiederholt dann auch im Prozess testen, war meine erste Prädiktion so richtig? Wenn das der Fall ist, muss ich diese hier systematisch weiterentwickeln. Das heißt, ich muss die auf intern, auf Schulungen, auf Workshops schicken. Ich muss die mit ersten Führungsaufgaben auch on the job betrauen, also auf der Arbeit, dass sie sich entwickeln können. Bei manchen war vielleicht die Prädiktion, dass sie wirklich eine Führungskarriere machen, gar nicht so richtig, sondern die sind vielleicht eher in so einer Fachlaufbahn richtig aufgehoben. Das heißt, deren Karriereverlauf verflacht hier. Die kriegen dann nicht so eine große Personalverantwortung, nicht so eine große Leistungsspanne, sondern bilden sich vielleicht eher fachlich weiter. Auch für die muss ich spezifische Karriereoptionen anbieten. Kann auch sein, dass es Personen gibt, bei denen die Karriereentwicklung hier unterbrochen wird, zum Beispiel Leute, die in Elternzeit sind, vornehmlich wahrscheinlich Frauen, aber natürlich heutzutage vielleicht auch männliche Angestellte. Das heißt, auch für den, wo die Karrierephase hier nicht so systematisch nach oben verläuft, muss ich Optionen anbieten, dass sozusagen nicht aufgrund dieser zum Beispiel familiären Einschränkungen deren Karriere irgendwie in Stocken kommt. Das heißt, was gutes Personalentwicklung auszeichnet, ist, dass es sozusagen auf diese individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht, die erstmal selektiert, auch weiß, wen lohnt es sich zu fördern und für die dann systematisch Entwicklungsmöglichkeiten anbietet. Das heißt, wie können wir das machen? Das hatten wir schon mal auch in einer der vorigen Vorlesungen gesehen. Wir können das machen erstmal vor dem Job. Das hat meistens schon stattgefunden, Ihre Ausbildung, wie sie hier ist. Aber auch auf dem Job kann ich Leute entwickeln. Einmal durch Verfahren, die sozusagen außerhalb der normalen Arbeitstätigkeit stattfinden. Das ist, wie häufig zumindest solche Führungskräfteausbildung auch stattfindet. Das heißt, die Leute werden auf Ausbildungsprogramme geschickt, zum Beispiel Executive Teaching Programme, wo man systematisch für eine Führungskarriere vorbereitet wird. Auf Schulungen werden die geschickt, bei Schulungseinrichtungen, aber nicht in ihrem realen Job. Hatte ich Ihnen schon damals erklärt, das ist schon sozusagen das Mittel der Wahl, aber die Gefahr ist natürlich, dass dieses Wissen, so wie Sie es jetzt auch hier lernen, relativ theoretisch erstmal bleibt. Sie haben jetzt hier durch meine Vorlesung schon einiges gehört über Personalmanagement, über Führung und so weiter. Aber das nochmal selber anzuwenden, dann in einer realen Situation, in einer schwierigen Führungssituation oder ein Unternehmen, einen Veränderungsprozess durchzuführen, das ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Das heißt, notwendig ist, dass man nicht nur diese Off-the-Job-Trainings macht, sondern dass man es schafft, diese auch ziemlich schnell in den Arbeitsprozess zu integrieren. Und man kann natürlich auch Leute innerhalb des Jobs entwickeln. Das sind diese Programme hier, Job Rotation, Job Enrichment, Job Enlargement, hatten wir auch schon besprochen, indem man ihnen zum Beispiel neue Aufgaben gibt. Einfach mal ins kalte Wasser schmeißt, sagt, für den Prozess bist du jetzt auch zuständig. Du hast jetzt also zum Beispiel auch noch keine Führungserfahrung, aber das Projektteam managst du jetzt mal. So ein bisschen Trial and Error, hands-on sozusagen die Sachen lernen, als hier nur auf dieses theoretische Wissen zurückzuschreiben. Beide Sachen sind notwendig. Denn nur rein kognitives Wissen wird nicht zum Erfolg führen, sondern das muss auch in der praktischen Anwendung angewendet werden. Genau, also Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation soll gesteigert werden durch Förderung des impliziten und auch des expliziten Wissens der einzelnen Mitarbeiter, das dann wieder der ganzen Organisation auch zugutekommt. Wichtig ist dann, und das findet sehr viel weniger statt, als das Durchführen von solchen Maßnahmen, auch, dass wieder systematisch evaluiert wird, hat das überhaupt was gebracht. Denn auch Personalentwicklung generell ist ein Milliarden-Business, ein Milliarden-Geschäftsfeld, insbesondere auch durch dritte Anbieter, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die so eine Vielzahl von Schulungen durchführen. Auch große Organisationen, Daimler zum Beispiel, sicher zweistelliger, wenn nicht nur sogar dreistelliger im Millionenbereich, was die im Jahr für Fortbildung, für Ausbildung von ihren Mitarbeitern ausgeben. Jetzt ist aber interessant, bringt das irgendwas? Oder schicken diese Leute ständig auf ihre Seminare, aber die werden in ihrer Führungskompetenz überhaupt nicht besser? Das heißt, auch hier muss man eigentlich evidenzbasiert vorgehen und gucken, haben diese Maßnahmen überhaupt irgendeine Wirkung? Das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Also man kann hier unten erste Ebene, untere Ebene der Pyramide, Reaktionsebene. Das heißt, das ist noch was am häufigsten gemacht wird, sowas, was ich mit Ihnen hier auch gemacht habe, Evaluation der Veranstaltung. Das werde ich Ihnen auch nächstes Mal nochmal vorstellen. Zufriedenheit der Teilnehmer. Hat Ihnen das gefallen? War der Dozent nett? War der sympathisch? Denke ich, dass ich zumindest theoretisch irgendwas mitgenommen habe. Zweite Ebene, schon ein bisschen schwieriger. Habe ich hier überhaupt was gelernt? Habe ich Kompetenzen hier irgendwie erlangt, die ich vorher nicht hatte? Durch das, was ich jetzt gehört habe in irgendeiner Weiterbildung über längere Zeit. Dritter Schritt, Verhaltensebene. Verändert sich mein Verhalten zum Beispiel? Wenn ich hier jemand vorher war, der so instrumentalistisch, hierarchisch geführt hat und der jetzt plötzlich in so einer Schulung gesagt wird, du musst viel emotionaler führen, du musst auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen. Ändert sich dem sein Verhalten wirklich systematisch, nachdem sowas gemacht wurde? Das ist schon ein bisschen schwieriger festzustellen, weil was müssen wir machen? Wir müssten vorher dessen Verhalten evaluiert haben, gemessen haben und nach der Schulung nochmal und dann die Differenz feststellen. Das wird ganz, ganz selten gemacht in Organisationen. Noch seltener, und dann wird es noch komplexer, wie wir das evaluieren können, ist, ob sich auch Resultate verändern. Das heißt, nachdem ich jemanden auf so eine Schulung geschickt habe oder vielleicht eine Vielzahl von Mitarbeitern, vergleiche ich die mit anderen Führungskräften, die nicht auf so einer Schulung waren. Möglichst Versuchs- und Kontrollgruppe, wie so ein Experiment. Und gucke dann, ob die Produktivität bei meiner Versuchsgruppe hochgeht im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das wäre sozusagen der Königsweg, die Champions League der Evaluation von solchen Maßnahmen. Sehr aufwendig, meistens haben die Firmen auch gar nicht die Kompetenzen, aber schon bei sehr teuren Programmen durchaus empfehlenswert, weil sonst gebe ich vielleicht Millionen von Euro für solche Programme aus und weiß gar nicht, ob die irgendeine Wirkung haben. Ja? Das sind sozusagen die verschiedenen Phasen, wie auch Firmen eigentlich darüber reflektieren sollen, das aber nur zum Teil machen, wie solche Maßnahmen wirken. Gut, also jetzt haben wir das Personal rekrutiert, jetzt haben wir das entwickelt, jetzt müssen wir aber auch systematisch gucken, hat das denn schon die Kompetenzen, die ich brauche? Oder zum Beispiel auch, welche Mitarbeiter schicke ich denn jetzt in Personalentwicklungsprogramme? Das heißt, ich muss irgendwie systematisch, und das ist auch die Aufgabe des Personalmanagements, der Personalabteilung, irgendeinen Rahmen in meiner Organisation schaffen, wie Personalbeurteilung stattfindet. Gibt es irgendeine objektivierbare, wieder auch Kriterien, wie ich beurteile, ob sich zum Beispiel jetzt jemand, der so ein Nachwuchsführungsprogramm ist, auch wirklich als eine gute Führungskraft herausstellt? Also ich muss aktuelle Handlungen erstmal evaluieren, wie verhält sich derjenige, wie ist denn seine Leistungsfähigkeit, aber nach Möglichkeit, wie auch bei der Personalauswahl, auch wieder eine Prognose auf die Zukunft geben. Nach dem, was er aktuell macht, wie sieht er in 5-10 Jahren aus? Entwickelt er sich in die richtige Richtung? Das heißt, wie beurteile ich formal Mitarbeiter nach ihrer Leistungsfähigkeit? Das ist auch eine Aufgabe, die die Personalabteilung zu erfüllen hat. Das heißt, wie kann ich das machen? Ich kann zum Beispiel irgendwelche die Essays schreiben lassen, das wäre eher sowas, was ich mit Ihnen hier machen würde. Ich kann gucken, wie haben Sie sich verhalten in spezifischen Situationen. Ich kann über das ganze Jahr hinweg gucken, grafische Stärken, Schwächenprofilen. Ich kann aber, und das ist eigentlich mit das Beste, auch wieder nach konkreten Verhalten gucken. Das heißt, ich kann das konkrete Verhalten, was ich als Ziel habe, versuchen messbar zu machen und zu operationalisieren. Und versuchen, das dann durch möglichst wieder verschiedene Bewerter zu bewerten lassen. Werden wir auf der nächsten Folie sehen. Ich kann das einmal relativ für den Einzelnen machen. Das heißt, ich kann gucken, wie verhält sich der Einzelne unabhängig von den anderen Mitarbeitern oder bei Ihnen hier auch unabhängig von den anderen Studenten. Das heißt, ich kann zum Beispiel jedem von Ihnen hier eine Note geben der Klausur, unabhängig, wie die Note der anderen ist. Oder ich kann auch einen Forced Ranking machen. Ich kann einen erzwungenen Vergleich machen. Was ist so ein Forced Ranking zum Beispiel? Das ist zum Beispiel, was auch an amerikanischen Business Schools mit den Studenten gemacht wird. Da wird egal, wenn wir zum Beispiel eine Klausur haben, da gibt es 100 Punkte, alle haben sich super vorbereitet und haben mehr als 90 Punkte. Das heißt, 90 bis 100, wäre jetzt bei uns hier, die meisten von Ihnen hätten sowas 1.0 bis 1.3. An der amerikanischen Business School oder auch jetzt bei General Electric, was wir am Anfang hatten, würden wir sagen, okay, alle Personen sind in dieser Range von 10 Punkten auf der Skala von 100. Trotzdem legen wir über diese Range von 10 Punkten mal unsere Normalverteilungskurve. Und da haben wir welche, die sind ziemlich gut, welche, die sind in der Mitte und auch welche davon fallen durch, müssen jetzt in der Firma entlassen werden oder hier auch eine 5.0 kriegen. Das heißt, ich mache quasi einen erzwungenen Vergleich über den relativen Verteilung, die ich in meiner Gruppe habe. Das ist eine relativ harte Methode, die ich schon machen kann, die natürlich dann auch meine Kultur prägt in meiner Organisation, weil dann schaffe ich eine sehr, sehr kompetitive, eine sehr wettbewerbsorientierte Kultur, wo sich jeder mit vergleicht und vielleicht nach noch mehr Leistung strebt. Ich kann sozusagen jemanden auch in der Gruppe werten, der ganzen Organisation, oder ich kann die individual bewerten. Nochmal ein Beispiel zu diesen verhaltensorientierten Bewertungen. Wie sieht sowas aus, ganz konkret? Also hier ein Service-Mitarbeiter, der irgendwie in der Reklamationsstelle arbeitet, den gebe ich sozusagen eine 5, wenn ich sage, wenn ein Kunde eine defekte Ware bekommt, wofür nicht das Geschäft verantwortlich ist, ist von dem Repräsentant zu erwarten, dass dieser Kunde hilft, die Ware woanders, dass er diesem Kunden hilft, die Ware woanders reparieren zu lassen. Das heißt, er ist sehr kundenorientiert, sehr serviceorientiert. Wenn ich sage, ja, mein Mitarbeiter hier, und lass das vielleicht auch vom Kunden einschätzen, der macht das so, dann kann ich dem eine 5 geben. Aber ich mache das nicht aus dem Bauch heraus, gebe ich dem jetzt eine 1 bis 5 für seine Leistung, sondern ich habe das am konkreten Verhalten von diesem Mitarbeiter festgemacht. Das heißt wieder, ich habe klare Kategorien geschaffen, wie sowas stattfinden kann. Extrem anderes Beispiel, der behandelt den Kunden unhöflich und ohne Respekt. Das ist, was ich gar nicht will von so einem Service-Mitarbeiter, dann würde ich ihm eine 1 geben. Aber auch hier ist klar definiert, was bedeutet es, wenn jemand eine 1 hat auf dieser Skala. Besser ist natürlich wieder, auch wie bei der Personalauswahl, auch bei der Personalbewertung, wenn ich das nicht nur von einer Person, zum Beispiel von der Führungskraft machen lasse, sondern von möglichst vielen Personen. Das heißt, wieder Prinzip der Triangulation, möglichst viele Bewerter nehmen die Einschätzung zu einem Mitarbeiter vor. Das heißt, die Manager machen das, das Top-Management macht das, aber auch die Kollegen, untergeordnete Mitarbeiter machen das, andere Abteilungsmitglieder, aber auch die Zulieferer und Kunden. Das heißt, eine mögliche breite Bandbreite, auch der Ansprechpartner, der Stakeholder von so einem Organisationsmitglied, nimmt die Bewertung eines Mitarbeiters vor. Das ist sozusagen das Erstrebenswerte, dann hätte ich eine möglichst, immer noch nicht objektive, aber schon eine nahe objektive Einschätzung der wirklichen Leistungsfähigkeit. Aber wieder auch aus einer Effizienzperspektive, können Sie sich vorstellen, das ist sehr aufwendig, sehr teuer, weil da muss ich jeden dieser Anspruchsgruppen hier immer Fragebögen schicken, die haben vielleicht auch gar nicht Zeit. Das wird nicht so gut klappen, das mache ich nur in Ausnahmefällen, wenn es zum Beispiel auch um eine Top-Führungsposition gibt. Genau, also jetzt hier nochmal, das hatte ich eigentlich eben schon erzählt, was wir hier haben, auch bei Ihnen, ist so ein System der Noteninflation. Hier sehen wir hier zum Beispiel Abschlussnoten von so PhD-Studenten in den USA. Die gehen seit den 80er Jahren immer systematisch nach oben, genauso wie bei Ihnen hier Abitursnoten, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, oder auch so Studienabschlussnoten. Also hier wäre bei mir manchmal, die Leute bei mir in der Sprechstunde 2,3 so eine schlechte Note geben mir, dann sage ich, ja, nee, das ist ja eigentlich auch eine gute Note. Aber sozusagen so verschieben sich sozusagen die Verhältnisse. Das heißt, wir haben sowas, dass sozusagen dieses Bewertungsschema sich immer mehr verändert und dass es deshalb vielleicht in manchen Bereichen, wie ich das eben gesagt habe, vielleicht doch sinnvoll ist, die Verteilung wirklich voll auszunutzen oder selbst wenn sich alle in diesem hohen Bereich bewegen, doch so ein Forced Ranking zu machen. Das heißt, diese Normalverteilungskurve anzulegen, aber keine Angst, bei Ihrer Klausur habe ich das noch nicht vor. Gut, also ich habe jetzt die Leute auch richtig bewertet. Ich weiß, welche ich auch längerfristig in meinem Unternehmen halten will. Das heißt, ich weiß, welche haben sozusagen die Handlungsmuster, die für meine Produktivität gut sind. Dann will ich die auch längerfristig bei mir binden. Das heißt, darin geht es darum, meine wirklich leistungsfähigsten Mitarbeiter auch dazu zu bringen, bei mir zu bleiben. Das heißt, die sollen nicht kündigen, die sollen nicht von der Konkurrenz abgeworben werden, die sollen vielleicht auch nicht in der Elternzeit bleiben, sollen die zurückkommen, sondern bei mir im Unternehmen mitarbeiten. Das heißt, ich will möglichst eine niedrige Wechselneigung, eine niedrige Turnover-Intention bei mir in der Organisation. Auch dazu haben wir ganz gute Evidenz, weil es eine Vielzahl von Studien gibt. Was bedingt denn eigentlich, ob Leute darüber nachdenken, ihren Job zu kündigen? Und da sehen wir hier, wenn die sich gestresst fühlen, nicht so überraschend, wenn die sozusagen, denken sie zurück, denken mit meinen Ressourcen, kann ich die Aufgaben, die an mich gestellt werden, systematisch nicht erfüllen? Dann denken die, vielleicht muss ich irgendwie längerfristig kündigen oder auch kurzfristig. Das heißt, Stress, diesen negativen Stress, den Distress, sollte ich möglichst vermeiden. Wenn die denken, sie haben eine gute Führungskraft, die mich fördert, die mich unterstützt, die mich weiterentwickelt, reduziert das die Wechselneigung. Wenn die zufrieden sind mit ihrem Job, auch nicht so überraschend, reduziert das auch die Wechselneigung. Was wir hier sehen, und das ist jetzt wieder einigermaßen erstaunlich, Bezahlung, haben wir kein Sternchen dran. Kein Sternchen dran bedeutet immer, das ist nicht signifikant, das heißt nicht statistisch bedeutsam. Das heißt, wir wissen nicht, hat es hier einen positiven oder negativen Effekt. Also zumindest hier im Durchschnitt dieser Studien, zumindest in Studien, die in dieser Meta-Analyse hier drin sind, spielt Bezahlung keine systematische Rolle für die Wechselneigung der Person. kann man sich ja darüber diskutieren, aber zumindest das, was wir hier gesehen haben, sondern vielmehr müssen Unternehmen auf das Arbeitsumfeld abstimmen. Also Arbeitsaufgaben gestalten, Arbeitszufriedenheit, Führungsaufgaben gestalten. Und ein Aspekt, der auch immer wichtiger wird, ist deshalb sozusagen, welche Benefits, welche Leistungen bietet so ein Unternehmen an, zusätzlich zu sowas wie Bezahlung. Also der Balance sozusagen, angeblich auch für Ihre Generation immer wichtiger, zwischen sozusagen Karriere, beruflicher Entwicklung und sozusagen privaten Freiheiten, die ich habe. Und das ist auch, wo sich viele Unternehmen, insbesondere in Deutschland, hatte ich ja gesagt, Knappheit der Arbeitskräfte immer mehr dran messen lassen müssen. Inwiefern stellen sie auch solche Arbeitsmodelle zur Verfügung, um zum Beispiel auch mehr Frauen Karrieremöglichkeiten in Führungspositionen zu ermöglichen. Früher war es einfach so in vielen Organisationen, wenn man da auf Karriere machen wollte, hat das Arbeitsmodell, die Arbeitszeitmodelle ist einfach total verhindert, dass man das mit einer familiären Aufgabe in Einklang bringen kann. Also was könnte es geben? Es könnte sein, wir bieten systematisch mehr Kinderbetreuung an, damit auch Alleinerziehende auch flexibel arbeiten können. Es gibt sowas für Dual-Career-Path. Wenn wir jemanden richtig Gutes rekrutieren können, zum Beispiel auch Universitäten machen das, wenn die einen guten Professor haben wollen, bieten wir vielleicht für den Partner auch eine Möglichkeit an. Das heißt, Pflegeaufgaben können vielleicht auch Unternehmen, und das gibt es ja auch politische Vorgaben zu. Insbesondere ist wichtig, Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Das heißt, wofür stehe ich als Arbeitgeber, welche Benefits, welche Angebote biete ich an, neben einer guten Bezahlung, die mich auszeichnen, die dazu führen, dass meine Mitarbeiter motiviert sind und eine möglichst niedrige Wechselneigung haben. Das wird ein immer wichtiges Thema. Gut, damit haben wir jetzt diese vier Bereiche einmal durchgenommen. Also haben Sie gesehen, Personalmanagement, großes Thema, insbesondere wichtige Bereiche Personalgewinnung. Wie wähle ich die richtigen Leute aus? Das soll ich reliabel und valide machen. Wie entwickle ich dann die richtigen Leute weiter? Wie treffe ich da die Entscheidung? Wie beurteile ich Leistung? Und letztendlich, wie binde ich auch Personen an meine Organisation? Das sind die Kernbereiche des Personalmanagements. Nächstes Mal sprechen wir dann noch über die soziale Verantwortung von Organisationen. Bis dahin, bis kommenden Montag, gute Zeit. Vielen Dank.